Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass wir jetzt nochmal zu dir kommen und dich bitten, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. In Jesu Namen. Amen. Heute ist eine Premiere für die Gemeinde Licht und Leben. Nach 18 Jahren wird der erste Diakon in unserer Gemeinde eingesetzt. Es ist unser Bruder Alamo. Und ich bin wirklich selbst unglaublich glücklich, dass der Herr nach 18 Jahren auch unsere Gebete gehört hat, dass der Richtige gefunden wurde und dass wir jetzt auch jemanden haben, der uns als Älteste in einigen Bereichen entlasten kann. Das brauchen wir auch. Und ich habe, bevor nachher die Einsetzung kommt, die wird nach der Predigt folgen, dann werde ich uns erstmal etwas sagen. Und zwar ist das Thema heute ein Diakon und Diakonissin in der Gemeinde. Ich lese uns dazu eine Bibelstelle aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, die Verse 8 bis 13. Auch die Diakone müssen ehrbare Männer sein. Auf ihr Wort muss man sich verlassen können. Sie dürfen weder dem Alkohol noch dem Geld verfallen sein und müssen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Doch auch sie müssen zuerst auf die Eignung geprüft werden. Nur wenn nichts gegen sie vorliegt, dürfen sie diesen Dienst tun. Dasselbe gilt für Frauen, denen eine solche Aufgabe übertragen wird. Man muss sie achten können. Sie dürfen nicht verleugnerisch sein und müssen sich durch Besonnenheit und Zuverlässigkeit in jeder Hinsicht auszeichnen. Wenn Diakone verheiratet sind, dann nur mit einer Frau. Sie müssen sich in vorbildlicher Weise um ihre Kinder und die ganze Familie kümmern. Denn die, die ihrem Dienst gut sehen, erwerben sich ein hohes Ansehen und große Zuversicht im Glauben an Jesus, an Christus Jesus. Jetzt geht es so. Ich möchte ein paar Dinge mal uns benennen, die vielleicht nicht jedem so bekannt sind. Und zwar der Begriff Diakon. Da gibt es mehrere Wörter im Griechischen. Das erste Wort ist Diakonos. Das kennen wahrscheinlich viele. Diakonos bedeutet Diener. Dann gibt es ein griechisches Wort, das heißt Diakonia. Das ist der Dienst an sich. Und dann gibt es noch ein Wort, Diakoneo. Das heißt dienen. Und das Wort Diakone steht sehr oft im Plural, also in der Mehrzahl. Und das ist ein Hinweis, dass es in den Gemeinden mehr als einen Diakon oder eine Diakonissin gab. Das ist nämlich der Unterschied. Wir wissen vom Wort Gottes, dass eine Frau keine Ältestin werden darf, von der Schrift nicht. Aber eine Frau darf sehr wohl eine Diakonissin werden. Das werden wir heute beleuchten. Wir werden am Anfang uns dann gleich auch noch mal ein paar andere Sachen beleuchten, damit ihr wisst, den Unterschied eigentlich, was ist eigentlich der große Unterschied zwischen einem Ältesten und einem Diakon? Da kommen wir später noch drauf. Ich fand interessant, dass diese Wörter Diakonos, Diakonia, Diakoneo, also Diener, Dienst, Dienen, diese Wörter kommen im Neuen Testament mindestens 100 Mal vor. Wisst ihr, und wenn Gott dafür sorgt, dass im Neuen Testament 100 Mal dieses Wort vorkommt, meint ihr, dass es wichtig ist? Ich glaube schon, oder? Im biblischen Gebrauch ist mit Diakonia jede Art von Dienst gemeint, den man auch mit dem deutschen Begriff Dienst bezeichnen kann. Und das ist ganz wichtig, das hier, was am Anfang steht, dient einander, Nachfolger des Dieners dienen selbst. Jesus Christus ist das größte Vorbild, da komme ich nicht mehr drauf. Der hat seine Jünger die Füße gewaschen. Und zwar Jünger, die ihn alle durch die Bank durch im Stich gelassen haben. Der Einzige, der noch einigermaßen gut wegkommt von den ganzen Jüngern, ist Johannes. Und die Frauen, die waren treu, die sind am Kreuz gewesen. Alle anderen waren weg. Und trotzdem hat er ihnen im Bewusstsein, dass das passiert, die Füße gewaschen. Und deswegen ist das Wichtigste, dass wir in der Gemeinde nicht denken, ah, jetzt haben wir einen neuen Diakon und der Alarm ist hier zuständig für alles dienen. Der backt den Kuchen, der macht die Tische und so. Der dient ja, das ist jetzt ein Diakonus. Nein, wir sind alles Wir sind alle zum Dienen bereit. Natürlich haben wir nicht alle die Position eines Diakon, aber im Dienst sollten wir alle da sein. Jetzt etwas Wichtiges, das wurde ich schon oft gefragt, nämlich der Unterschied zwischen einem Ältesten und Diakonen. Ein wichtiges Zitat am Anfang für einen Ältesten. Ein Leiter sollte inspirieren, nicht dominieren. Das haben viele Leiter noch nicht verstanden. Und wenn ihr das bei mir merkt, dass ich dominiere, dann müsst ihr mir christlich einen rundauen. Ein Leiter darf nicht denken, dass er der Oberste ist und kann sich alles erlauben und herrschsüchtig ist. Die Bibel sagt, dass der Älteste der Diener von allen ist. Deswegen ist die wichtigste Qualifikation für einen Ältesten, es muss ein Mann sein, der demütig ist. Ein Mann sein, der sich selbst nicht so wichtig nimmt, der sich zurücknehmen kann und der gerne andere im Licht sieht. Das ist die wichtigste Eigenschaft, mit die ein Ältester braucht. Sicherlich noch andere Dinge. Hinsichtlich des Charakters und geistlichen Lebens muss der Diakon genauso qualifiziert sein wie der Älteste. Diakone begegnen aufkommende Nöte. Ihr Dienst ist sehr umfangreich. Das ist gleich wichtig am Anfang. Der Charakter und das geistliche Leben ist identisch. Also auch die ganzen Eigenschaften, die ein Ältester braucht, bis auf ein, zwei Ausnahmen, die werde ich gleich benennen, muss er genauso sein. Und ihr habt das Register gelesen und gesehen. Ich werde jetzt gleich Punkt für Punkt durchgehen. Und das ist schon auch eine Herausforderung. Das Neue Testament zeigt jedoch klar, dass die Ältesten die Aufseher, Leiter oder Führer der Gemeinde sind, nicht die Diakone. Und die Bezeichnung Diakon heißt ganz klar Diener und nicht Aufseher im Griechischen. Und obwohl Diakone nicht lehrfähig sein müssen, das ist nämlich der Unterschied zu einem Ältesten, gab und gibt es auch Diakone, die begnadigte Lehrer waren, zum Beispiel Stephanus, könnt ihr nachlesen in Apostelgeschichte Kapitel 6, die Verse 5 bis Kapitel 67, was für eine Predigt hat dieser Mann gehalten, wie war der im Wort zu Hause, und Stephanus war kein Ältester, er war Diakon. Oder auch Philippus in Apostelgeschichte Kapitel 6, Vers 5 in Apostelgeschichte Kapitel 8, die Verse 29 bis 38 und in Apostelgeschichte 21, 8 ist der Mann als Evangelist unterwegs gewesen. Ihr wisst, der Kämmerer da nach Äthiopien und er geht dorthin und predigt ihn. Er legt die Schrift aus. Er war aber kein Ältester, aber er war ein Diakon. Von einem Ältesten verlangt die Schrift, er muss fähig sein, eine Ehrlehre zu erkennen. Und er hat die Hauptaufgabe, dafür zu achten, dass in der Gemeinde keine Ehrlehre sich breit macht. Das ist nicht die Aufgabe eines Diakons, obwohl er auch begnadigt sein kann in einer Lehre. Aber dafür ist er ein Diakon. Die letzte geistliche Verantwortung in einer Gemeinde, natürlich hat der Jesus ist die höchste Instanz, aber der Älteste ist der oder die Ältesten, die müssen den Kopf hinhalten. Und die Ältesten müssen sich bewusst sein, auch gerade in der Lehre, wir werden ein härteres Gericht empfangen als jeder andere. Und das härteste Gericht wird der bekommen, der Älteste ist und Bibellehre betreibt. Und das war der Grund, warum ich oft nicht Ältester werden wollte. Bis ich ein Gespräch hatte, bis morgens früh um 4 mit einem älteren Bruder. Der sagte, Bruder, Gott hat dir die Gabe gegeben und die Fähigkeit, auch wenn dein Herz in die Hose geht, du bist dafür berufen worden. Aber ich weiß um meine hohe Berufung. Ich habe von nichts mehr Angst, als dass es dem Teufel gelingt, mich hochmütig zu machen, stolz zu machen, dass ich nicht richtig lehre. Deswegen müssen wir immer überprüfen, auch ihr seid dazu verpflichtet, wenn ihr merkt, dass ich hier etwas von mir gibt, was biblisch nicht richtig ist, und ihr lässt mich einfach so tun, macht ihr euch mitschuldig. Ihr werdet vom Richterstuhl Christi dafür Verantwortung nehmen müssen. Das heißt, wenn ihr merkt, dass ich irgendwie nicht richtig lehre oder was übersehen habe, ist es eure Pflicht. Und das ist nicht nur die Pflicht der Männer, dürfen auch Frauen korrigieren, in der richtigen Art und Weise, einen Ältesten zur Seite zu nehmen, mindestens zwei Personen und hinzugehen, sagen, Bruder, du hast das und das gepredigt, das steht da nicht. Und der Älteste muss die Demut haben und die Korrekturbereit sein, zu sagen, du hast recht, Schwester. Und dann muss er sich auch hinstellen und sagen, ich muss etwas korrigieren und nicht stolz sein und sagen, wer bist du, wer denkst du, wer ich bin? Ich bin hier der größte Bibellehrer auf der Welt. Ja, du bist gar nichts. Du bist ein Nichts. Du bist nur wertvoll, weil Jesus dich liebt. In uns drinnen ist nur die Seuche. Gott sei Lob und Dank kann der Herr damit umgehen. Und jetzt wollen wir jemanden betrachten, das ist ganz wichtig, aufpassen. Ja, Jesus selbst ist das große Vorbild eines Diakons. Das steht nämlich in Matthäus 20, die Verse 26, 28. Bei euch soll es nicht so sein, sagt der Heiland. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Hier ist dieses Wort, dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Könnt ihr euch erinnern, diese drei Worte? Ja? Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus ist sozusagen das größte Vorbild, nicht nur für einen Ältesten, sondern auch für einen Diakon. Ich glaube, es gab nie und wird nie wieder jemand geben, der so mit Leidenschaft, mit einem brennenden Herzen, mit einer Vollkommenheit gelebt hat wie Jesus. Und deswegen sollten wir ihn immer als Maßstab nehmen. Und das gilt für uns als Älteste. Wie viel Geduld hat der Heiland gehabt mit den Jüngern? Wie manche, ich sage euch das so, wie das ist, wie manches Mal war der Herr in Situation. Da hat er das Recht gehabt, richtig mal durchzudrehen. Ja? Aber er hat es nicht gemacht. Immer wieder hat er sie getragen, immer wieder war er bereit zu vergeben, immer wieder hat er ihnen geholfen. Und guck dir doch dein Leben an. Kann mal jemand aufstehen, der Christ ist und der noch nie die Hilfe des Herrn bitterlich benötigt? Bleibt ihr alle sitzen? Ja. Das ist euer Glück, sonst hätten wir danach in die Seelsorge müssen. Ja? Wir sind doch erbärmliche Menschen, oder? Aber ich meine, ich spreche jetzt von uns Christen, ich spreche jetzt nicht von der Welt, ich spreche von uns. Was für erbärmliche Sünder wir doch sind, oder? Was wissen wir nicht alles richtig, was richtig ist, und machen es trotzdem nicht. Wie stur sind wir manchmal. Wir wissen ganz genau, es ist verkehrt und trotzdem tun wir es. Und dennoch ist der Heiland da großartig. Jetzt kommen wir zu der Liste. Einige Voraussetzungen eines Diakons oder einer Diakonissin. Das erste, ehrbar. Das heißt so viel Respekt verdienen, ernsthafte Gesinnung, nicht leichtsinnig. Das griechische Wort für ehrbar ist semnos. Das heißt ehrwürdig, achtbar, ernsthaft, das fand ich auch schön, seriös, aufrecht. Er braucht eine klare Lebenseinschätzung und geistliche Orientierung. Ein Mann Gottes sollte ein christlicher Gentleman sein. Und das ist etwas Wichtiges, dass wir glaubhafte Menschen sehen, nicht so Luftikus, heute hü, morgen hot. Und dass wir seriös sind, dass wir Leute nicht hinters Licht führen, dass wir Respekt haben. Ich möchte uns das immer wieder sagen. Ich habe ein Video ins Netz gestellt, auf unsere Muttersprache. Das lag mir auf dem Herzen. Brüder, Schwester, bei uns Sinti und Roma ist der Respekt ziemlich weit verloren gegangen. Und wenn wir nicht aufpassen, verlieren wir alles. Deswegen, solange ich atme, werde ich den Finger in die Wunde legen. Wir müssen wieder, die Chali sagen, back to the woods, wir müssen zurück. Wir müssen uns mal wieder besinnen, wer wir eigentlich mal waren und wie wir mal gelebt haben. Und hier auch ein Christ, auch der Diakon, ein ehrbarer Mann oder auch eine ehrbare Frau. Der zweite Punkt ist nicht doppelzüngig. Auf sein Wort muss man sich verlassen können, das ist auch wichtig. Dass man jemand ist, wo man weiß, wenn der was sagt oder wenn sie was sagt, dann kann ich darauf bauen. Wenn er was sagt, kann ich darauf bauen. Wenn du ein Mann bist oder eine Frau, wo jemand sagt, ach, dir das gesagt, ach, Kolle, das ist Münchhausen, Baron Münchhausen, dann kannst du noch so viel Bibelwissen haben, vergiss es. Du wirst nie ein Diakon und wirst nie was zu sagen haben, zu Recht auch, weil du das Reich Gottes in den Ruin reinbringen würdest. Wir müssen ehrbare Menschen sein, ja? Nicht vielem Wein ergebend, also kein Trinker. Das Wort in 1. Timotheus Kapitel 3, 2 und Titus 1, 7 heißt im Griechischen Poronios und bedeutet zu lange bei seinen Weinsitzen. Die Bibel lehrt keine totale Enthaltsamkeit. Das ist falsch, wenn Leute sagen, ein Christ darf keinen Alkohol trinken. Das stimmt nicht. Es sei denn, du bist schwerst Alkoholiker, dann würde ich dir raten, trink lieber Orangensaft. Aber man darf trinken, aber in Maßen. Ja, das ist ganz wichtig. Die Bibel warnt aber vor dem Missbrauch des Weins und des Alkohols. Und da gibt es ein paar Bibelstellen, ich lese uns aber nur zwei vor oder drei. Einmal Epheser 5, Vers 18. 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 2 bis 5. Und jetzt kommt Sprüche, Kapitel 23, Vers 29 bis 36. Und das fand ich so genial, dass ich gesagt habe, das müssen wir vorlesen. Da steht, wer hat Ach, wer hat Weh? Das fängt schon gut an, ja? Wer Zänkereien, wer Klage, wer Wunden, ohne Ursache, wer trübe Augen, die spät beim Wein noch sitzen, die einkehren, um den Mischkrug zu erforschen. Sieh den Wein nicht an, wenn er so rötlich schimmert, wenn er im Becher funkelt und leicht hinuntergleitet. Zuletzt beißt er wie eine Schlange und speit Gift wie eine Viper. Deine Augen sehen Seltsames, das haben wir auch schon gesehen. Und dein Herz redet Verworrenes. Und du bist wie einer, der im Herzen des Meeres liegt und wie einer, der da liegt im Ausguck am Mast. Man hat mich geschlagen, es schmerzte mich nicht. Man hat mich geprügelt, ich merkte es nicht. Wann werde ich aufwachen? Ich will ihn noch einmal aufsuchen. Ich glaube, das muss man nicht kommentieren. Das haben wir, glaube ich, alle auch schon erlebt, die wir mal einen über den Durst getrunken haben. Was man da manchmal alles anstellt, die meisten Schlägereien, die meisten Streitigkeiten, ist gekommen, wo man gesagt hat, ach, eigentlich sollte man jetzt gehen. Mein Dad hat früher immer gesagt, wenn es am schönsten ist, sollte man eigentlich gehen. Habt ihr schon mal festgestellt, auf Feiern oder egal was ist, das passiert immer nach dem Höhepunkt einer Feier. Dann sind die alle irgendwann nur noch her, dann hängen sie nur noch, ja, Wasser, auf geht's. Und dann gibt's Mord und Totschlag. Davor küssen sie sich, Prahler, ich hab dich so lieb, Chumraut und Cousin, und du bist da. Und danach möchte man den Cousin tot machen. Ja, aber das passiert dann leider, wenn doch, man merkt, die Aspergflasche neigt sich dem Ende zu. Ja, und das sagt die Bibel deutlich. Römer 14, 21, noch eine Bibelstelle. Und Sprüche 23, die Verse 19 bis 21, dort steht, höre du, mein Sohn, und werde weise und leite dein Herz den geraden Weg. Sei nicht unter Weinsäufern, noch unter denen, die Fleisch verprassen. Denn ein Säufer und Schlemmer verarmt und Schläfrigkeit kleidet in Lumpen. 1. Korinther Kapitel 6, Verse 19 und 20, 1. Korinther 10, Vers 31 und Römer 14, Vers 3 und 5 sind da auch bei. Und jetzt hört mal diesen wichtigen Satz. Ein reifer Christ löst seine Probleme nicht ein reifer Christ löst seine Probleme und betäubt sie nicht. Das ist ein ganz wichtiger Satz, ja. Oh, jetzt bin ich zu weit gegangen. Hier. Ja, das ist so wichtig. Ein reifer Christ löst seine Probleme und betäubt sie nicht. Ich bin offen und ehrlich zu euch. Ich bin Gott dankbar, dass ich einigermaßen gut damit umgehen konnte. Aber manches Mal habe ich dann auch einen über den Durst getrunken und ich habe festgestellt, dass man oft nicht getrunken hat, weil man unbedingt einen Geschmack drauf hatte, sondern weil man oft trinkt, um Probleme zu ersäufen. Und wenn wir ehrlich sind, das bringt nicht, oder? Nächsten Tag stehen wir auf, so ein Kopf, vielleicht noch müssen wir erstmal anrufen, Cousin, ist alles gut, was habe ich gestern gemacht? Ja, so, also erst so Probleme lösen wir damit nicht. Und wenn wir Jesus haben, dann müssen wir sowas nicht mehr haben. Wir können zu ihm gehen, können ihm sagen, Heiland, meine Not, mein Elend bringe ich zu dir. Das ist das Schöne, dass man ehrlich seine Not sagen darf. Noch eine Eigenschaft, nicht schändlichen Gewinn nachgehend, sich nicht durch unehrliche Geschäfte zu bereichern. Jetzt kommt ein wichtiger Satz, ich darf Geld haben. Entschuldigung, ich glaube, bin ich da? Ja, ich darf Geld haben, auch viel, aber das Geld darf mich nicht haben. Das ist ein wichtiger Satz, ja. Manche sagen, oh Love, das ist oh Bengtri. Nein, das Geld selbst ist gut. Das Geld ist neutral. Die Geldliebe ist das Problem. Das Geld sicher, du kannst mit dem Geld wunderbare Sachen machen. Du kannst Menschen helfen und alles möglich machen. Du kannst mit dem Geld natürlich auch viel Mist machen. Deswegen, das Geld an sich ist nicht, manche sagen es auch nur, ich sage das mal ganz offen, ich habe das schon oft bei Sinti und auch nicht nur bei Sinti, auch bei Deutschen und andere Leute gehört, dass sie sich immer über andere, die reich sind, dann, ach ja, die denken, ja, mit seinem Geld und mit deinem Auto. Das sagen sie nur, weil sie gerne möchten auch so ein Auto fahren und können es sich nicht leisten. Bei den meisten Menschen, wenn sie so zeigen mit dem Finger, sind sie nur neidisch. Wenn sie Geld haben würden, dann würden sie sich einen Ferrari kaufen und als Zweitwagen der S-Klasse, den neuesten und so. Und machen so, ja, ich bin frei davon. Ja, genau. Du bist da frei davon, weil du auf dein Konto nichts hast. Wenn ich aber auf dein Konto 2 Millionen lege, dann bist du der Erste, der bei Brabus ist. Also mal schön entspannt bleiben. Es wird viel gelogen und viel Neid und ist da. Manche Männer, die gucken sich noch nicht mal ein Auto an, wenn jemand ein schönes Auto hat. Habe ich auch alles schon erlebt. Da kommt jemand und die können sich noch nicht mal freuen. Ich freue mich, wenn jemand ein schönes Auto hat, freue ich mich. Manche sagen, ja, fährt ja auch nur dahin. Ja, aber ich würde lieber damit fahren. Ja, also wenn ich jetzt 800 Kilometer fahren müsste und ich sage mal ein Beispiel, mein Bruder Ben Hur hätte jetzt die neueste S-Klasse und Alamo würde jetzt einen alten Citroën aus 1940 fahren. Nichts dagegen, der bringt natürlich uns auch hin. Aber wenn ich jetzt, ich bin ehrlich, wenn ich mich entscheiden würde, sagen, Ben Hur, hast du noch Platz für mich? Fahre ich doch damit, oder? Wollen wir doch ehrlich sein. Aber es ist einfach wichtig, dass wir da gesund drauf achten. Matthäus 6, die Vers 19 und 21 möchte ich mal dazu aufschlagen, weil das eine wichtige Bibelstelle ist. Matthäus 6, 19 und 21, und da steht: Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Jetzt kommt ein wichtiger Satz, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und dann gibt es noch eine Bibelstelle in Hebräer 13, Vers 5 und 1. Timotheus Brief, Kapitel 6, 9 bis 10. Das möchte ich auch noch mal lesen, weil das eine wichtige Bibelstelle sind. Das andere ist auch wichtig, aber ich möchte das mal jetzt lesen. Da steht: Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schändliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Seien wir da auf der Hut. Jetzt kommt etwas Wichtiges. Es gibt auch Faule, die meinen, sie wollen nicht in Versuchung geraten und schlafen den ganzen Tag. Ja? 2. Thessalonicher 3, die Verse 10 bis 12, da sagt Paulus knallhart: Wer nicht arbeite, soll nicht essen. Oder 1. Mose Kapitel 3, Vers 17 bis 19. Geld kann auch Segen bringen, wenn es unter Gottes Herrschaft verwaltet wird. Malachi 3, 10 zum Beispiel. Es gab im Alten Testament mehrere Leute, zum Beispiel Abraham, Hiob, David, Salomo und so weiter, wie auch im Neuen Testament zum Beispiel Josef von Arimathäa, Lydia. Es waren reiche Menschen. Nirgendwo in der Bibel lesen wir, dass Gott von ihnen schlecht redet wegen deren Besitz. Die sind damit vernünftig umgegangen. Ja. Und dann gibt es noch eine wichtige Eigenschaft: Das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren, sagt der Timotheusbrief. Die Überzeugungen müssen auf Kenntnis wahrer biblischer Lehre gegründet sein. Er muss am Glauben festhalten und die Wahrheit in seinem Leben anwenden. Kolosser 2, Vers 2 und 3 und 1. Timotheusbrief, Kapitel 3, 16. Und diesen Vers möchte ich nochmal lesen. Ist das der Vers? Ja, genau. Bin ich jetzt durch? Genau. Da steht nämlich: Nee, das ist eine andere Stelle. Ich meine 2. Timotheus. 2. Timotheus 3, 16. Ich bin da durcheinander gekommen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Also von der Bibel unser Leben prägen. Es muss dort stehen, 2. Timotheus 3, 16. Das ist von mir falsch aufgezeichnet worden. Also wichtig, dass man jemand ist, der anhand des Wortes das Leben aufbaut. Ja? Dann die nächste Eigenschaft: erprobt sein. Durch Prüfungen bewährt sein. Ein vertrauenswürdiger Mensch. Das waren auch Leute, die Nehemia dort berichtet, in Nehemia Kapitel 13, Vers 13. Also es darf nicht jemand sein, der gerade einen Tag im Glauben ist und Feuer und Flamme ist, der muss sich erstmal bewähren. Ja? Muss erst mal gucken, was passiert, wenn der Wind kommt des Lebens, wenn die Gewitter und die Stürme kommen. Was passiert, wenn es dem mal schlecht geht? Ja. Die nächste Eigenschaft ist, weiß nicht, warum das jetzt hier nicht geht, untadelig sein. Ein Mann Gottes hat einen guten Ruf. Das war auch in Apostelgeschichte 6,3 eine Bedingung, um ein Diakon oder diese Männer, die sich dort besonders um die Witwen und Waisen gekümmert haben, hatten mussten. Da steht nämlich: So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis. Das ist ganz wichtig. Ja, und Apostelgeschichte 16,2 ist auch noch das. Es braucht Zeit, sich einen guten Ruf aufzubauen. Das lesen wir in 1. Thessalonicher 4,11, Kolosser 4, Vers 5. 1. Korinther 10, die Verse 31 und 33 und 1. Petrus 2, Vers 12. Es dauert wirklich Zeit, aber es geht ganz schnell, seinen Ruf zu ruinieren. Deswegen müssen wir so aufpassen. Ja. Es gibt eine positive Nachrede. Matthäus 5, Vers 11, Lukas 6, 22, 1. Petrus 4, 14 oder 2. Timotheus 3, Vers 12, 1. Johannes 3, 13 und Johannes 15, die Verse 18 bis 20. Eine positive Nachrede ist zum Beispiel, also ich rufe den Hopsing nicht mal an. Früher habe ich den angerufen und dann hat er sich mit mir jetzt versammelt und wir konnten Leute verhauen. Und heute möchte er das nicht mehr machen, weil er Jesus neu folgt. Oder früher konnte ich zum Hatte gehen und wir beide konnten mal richtig eintrinken. Und heute brauche ich da nicht vorbeizukommen. Wenn ich da reingehe, dann erzählt er mir von Jesus und wenn wir einen Tee trinken, dann haue ich ab. Versteht ihr? Das ist ein guter Ruf. Ein Ruf, dass du weißt, das sind Männer oder Frauen, die möchten nicht mehr in Sünde leben. Es gibt eine negative Nachrede, zum Beispiel in 1. Petrus 4, 15. Tue ich alles ohne Murren und Zweifel? Philipper 2, die Verse 14 bis 16. Bin ich meinem beruflichen Leben korrekt? 1. Thessalonicher 4, 11, 1. Korinther 10, die Verse 31, 33. Verhalte ich mich weise? Kolosser 4, Vers 5. Respektiere ich meinen Chef, wenn ich irgendwo arbeite? Epheser 6, die Verse 5 bis 9. Führe ich ein vorbildliches Leben, wie es im 1. Petrus 2, Vers 12 steht? Das sind schon Fragen. Die Bibel meint in diesem Wort nicht, dass wir vollkommen sind in unserem Handeln. Wir sind vollkommen in unserer Stellung vor Christus. Aber in unserem Wandeln haben wir alle unsere Probleme. Ich glaube, hier drin ist keiner, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dass wir sagen können, bis jetzt kannst du bei mir überall einen Haken machen. Ich habe mit nichts ein Problem. Ja. Dann ist hier etwas wichtig, was hier steht. Ich weiß nicht, warum das hier immer ausgeht. Mann einer Frau, ja, das bedeutet nicht, das glauben einige Ausleger oder haben das so ausgelegt, dass dieser Mensch nur einmal eine Frau haben durfte. Also es würde bedeuten, jemand ist verheiratet, die Frau stirbt und er heiratet neu, dürfte er kein Ältester und kein Diakon werden. Das stimmt nicht in der Bibel. Ja, sondern das steht so, wie es auch gemeint ist, Mann einer Frau. Früher, zur Zeit, wo das berichtet wurde, auch im Korinther und auch hier in den Briefen, da hatten Leute eben halt auch mehrere Frauen. Und das wollte Paulus nicht. Paulus hat deutlich gesagt, nur eine Frau. Und genau das meint er so, wie wir das auch zuerst verstehen. Und nicht, er darf nur eine Frau gehabt haben in seinem Leben. Das stimmt nicht. Das kann man aus dem Griechischen auch so überhaupt nicht überleiten. Ja, eine reine Ehe führen und das hier, das müssen wir uns als Männer ins Herz einbrennen lassen. Vorsicht, liebe Männer, bei Seelsorge mit Frauen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, eigentlich ist es traurig, dass ich manche Sinti und Roma auch darauf hinweisen muss, aber ich finde es unmöglich, wie manche sich verhalten in der Seelsorge, das muss ich ehrlich sagen. Und ich mache ja auch viel Seelsorge und meine Frau weiß das. Ich habe mir grundsätzlich abgewöhnt, selbst am Telefon oder woanders, sondern höchstens, wenn meine Frau dabei ist, rede ich dann, würde ich mit einer Frau reden, aber grundsätzlich habe ich es mehr oder weniger ganz gelassen. Auch wenn das Menschen sind in der Verwandtschaft, ich möchte das nicht mehr tun. Man kann nicht wachsam genug sein. Und wenn das mal so ist, sage ich mal, dann suche ich mir einen Raum, wie das hier ist, ja, dann kann sich eine Schwester neben mir setzen, dann nehme ich aber immer eine andere Schwester mit dabei und dann können wir uns gerne unterhalten. Aber es gibt manche Männer, die haben die Eingewohnheit, die gehen als Männer mit einer Frau in einen geschlossenen Raum und bleiben da 3-4 Stunden, machen Seelsorge. Also ich weiß nicht, das müsste man eigentlich verbieten, sowas. Ja? Das finde ich unmöglich. Ich finde es unmöglich für die Frau, die das tut, und unmöglich für den Mann, der die Seelsorge betreibt. Die müssten beide eine hinter die Ohren haben. Also deswegen, lasst es nein. Dafür sind Frauen da. Ist eine Schwester da? Gut. Und wenn eine Schwester Hilfe braucht und die Frau ist nicht möglich, dass sie das kann, dann schalte ich mich ein, nehme aber mindestens 1 oder 2 Frauen mit dazu. Aber nicht alleine. Macht es nicht. Manche Männer sagen, ach, du hast ja einen kleinen Glauben. Ja, ja, lieber Bruder. Ich habe schon ganz andere Männer gesehen, die da bitterbös gestürzt sind. Vor den Fall kommt der Hochmut. Ich distanziere mich da lieber und sage, tut mir leid, sorry, mache ich nicht. Seid da achtsam. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt kommt etwas Wichtiges. Dem eigenen Haus gut vorstehen. Die Fähigkeit, seinem eigenen Haus gut vorzustehen, ist vielleicht die wichtigste Eigenschaft. Ein warnendes Beispiel ist der Eli. Lesen wir mal im 1. Samuel. Dieser Priester im Alten Testament unter Samuel, 1. Samuel Kapitel 2, Vers 12. Und die Söhne Elis waren ruchlose Männer. Sie hatten den Herrn nicht erkannt, steht dort. In Vers 17. Und die Sünde der jungen Männer war sehr groß vor dem Herrn, Denn die Männer verachteten die Opfergabe des Herrn. Und dann steht in 1. Samuel Kapitel 3, Vers 13 etwas. Denn ich habe ihnen mitgeteilt, dass ich sein Haus für ewig herrichten richten will, um der Schuld willen, denn er hat erkannt, dass seine Söhne sich dem Fluch zuzogen, aber er hat ihnen nicht gewehrt. Wisst ihr, wenn wir unsere Kinder lieben, dann müssen wir sie auch korrigieren. Und mein Dad hat immer gesagt, wenn du das als Mann nicht tust, tun es andere Männer, aber die machen es ohne Liebe. Du musst als Mann natürlich angemessen, das übertreiben manche Männer auch, die sind dann zu hart mit ihren Söhnen. Manche Männer erziehen ihre Söhne, die sind mit 13 schon, wenn sie so gedrillt auf Gehorsam, dass sie schon sich verhalten müssen wie 5 Rechtsprecher. Das ist falsch, damit zerstörst du dein Kind. Aber genauso falsch ist es, dein Kind überhaupt nichts beizubringen. Und wenn du merkst, dass dein Kind irgendwo in einer anderen Richtung geht, dann musst du auch den Mut haben, die Bremse zu ziehen. Manche Männer gehen aber auch zu streng mit ihren Kindern um. Hier habe ich eben gesagt, Epheser Kapitel 6, Vers 4. Alle Gläubigen haben ihre Familienschwierigkeiten. Schau in die Bibel, haben sie alle gehabt. Die Familie ist der wahre Prüfstein. Manche Männer Gottes sind so eingebunden in der Reichsgottesarbeit, dass die eigene Familie auf der Strecke bleibt. Und da müssten wir immer aufpassen. Ja? Es gibt so eine verbreitete Prioritätenliste in der Gemeinde, die ist falsch, sage ich jetzt schon. Erst kommt Jesus, dann kommt die Gemeinde und dann kommt die Familie. Was ist falsch an der Position? Erst kommt Jesus, stimmt ihr da überein? Richtig. Und wer kommt dann? Amen. Und dann kommt die Gemeinde. Wisst ihr, das haben viele verdreht, denn wenn du in deiner Familie keine Zeit mehr hast, dann kannst du gar kein Vorbild in deiner Familie sein. Manche Männer sind nur in Stunden, die Frau will einkaufen. Lieber Mann, können wir mal gehen? Ich kann jetzt ja gerade nicht, ich muss zur Evangelisation, nächsten Tag. Liebe Frau, lieber Mann, kannst du mich mal dahin fahren? Geht nicht, habe jetzt gerade ein Seelsorgegespräch, nächsten Tag. Lieber Mann, kannst du mit mir, geht nicht. Das kannst du machen, lieber Mann, aber deine Ehe, das ist nur eine Zeitfrage, die wird kaputt gehen. Oder ihr lebt nur noch nebeneinander her. Das ist nicht gut. Erst Jesus Christus, dann muss ich meine Familienpflichten eingehen. Wenn ich dann noch Zeit übrig habe, dann bin ich gerne bereit, in der Gemeinde zu üben. Aber nicht, dass ich meine Zeit wegnehme und meine Familie sieht mich nicht mehr. Wenn sich das Leben nicht mit der Botschaft deckt, dann gibt es Probleme innerhalb der Familie. Epheser 5, Vers 25, Epheser 6, Vers 4, 1. Thessalonicher 2, 11, Philipper Kapitel 2, Vers 5 bis 8 und 5. Mose 6, Kapitel 4 bis 9. Das ist so ganz, ganz wichtig, dass wir auch hier ein Mann nach dem Herzen Gottes, ja, also hier kann sich beherrschen, da habe ich überhaupt keine Probleme mehr mit. Habt ihr damit noch Probleme? Ja, das ist auch für mich ganz einfach, geduldig zu sein. Damit habe ich schon lange keine Probleme mehr. Ja. Aber auch bei den anderen muss der Herr immer wieder arbeiten. Ja. Jetzt kommt etwas Wichtiges, nämlich etwas, was nur speziell für eine Diakonissin ist, also eine Frau, die Diakonin wird, Diakonissin. Spezielle Eigenschaften einer Diakonissin, Römer Kapitel 16, Vers 1 und 4, lesen wir von der Lydia, auch von der Phoebe auch, ne? Von der Phoebe war das, die Phoebe. Das Erste, was eine Frau auch haben muss, auch sie muss ehrbar sein. Das habe ich vorhin erklärt, seriös. Ich stell dir mal vor, wenn die Frau das nicht ist, ja, hast eine Diakonissin und alle wissen, wenn ich irgendwo die neuesten Nachrichten hören will, gehe ich dahin, ja. Muss ehrbar sein. Hier steht noch etwas, nicht verleugnerisch, also nicht klatsch- und tratschsüchtig. Ja, ist interessant, dass das auch speziell für die Frauen da drin war. Nicht verleugnerisch, also nicht klatsch- und tratschsüchtig sein. Natürlich muss man sich als Frau auch mal unterhalten mit einer anderen Frau und auch mit anderen Frauen. Aber der Todesstoß eines Gesprächs ist, wenn du seelsorgerliche Dinge einfach so ausbreitest. Das darfst du nicht tun. Ja, es gibt Dinge, die bespreche ich mit einer Frau nur dann, wenn ich grünes Licht habe. Ich nehme alles, was ich in der Seelsorge höre, nur zwischen mir und meinem Heiland und irgendwann in den Grab. Es sei denn, ich frage, darf ich meiner Frau sagen und der Gemeinde, dass wir für dich beten? Und wenn der Bruder oder die Schwester sagt, ja, dann mache ich es. Und wenn er sagt, nein, mache ich es nicht. Ich finde das manchmal unmöglich, dass Leute dann hausieren gehen mit anvertrautem Gut. Ich nenne ja keinen Namen, aber es ist ein Bruder, der ist 1,90 und fährt den neuen BMW. Natürlich wissen wir nicht, dass sie alle den Fritz meinen, aber ja, und seine Frau ist, ja, die kommt von die Lauginger und die wohnen ja auch in Murup. Oh, dann weiß ich jetzt gar nicht, wer das sein könnte. Solche Leute dürfen absolut nichts, haben nichts zu tun in der Seelsorge, ja, hoffentlich nicht. Und dann ist auch eine wichtige Eigenschaft, auch für die Frau, Nüchternheit. Eine Frau Gottes sollte eine klare Lebenseinschätzung und eine korrekte geistliche Orientierung haben. Eine gereifte, gläubige Frau hat den richtigen Blick für die Zeitlichkeit dieses Lebens und alles Dazugehörige. Sie lebt im Licht Gottes. Eine Frau Gottes ist eine Frau des Glaubens, eine Frau der Hoffnung und sie ist standhaft. 1. Thessalonicher 1,3. Ist auch wichtig für Frauen, die vielleicht mal irgendwann in diesen Dienst einer Diakonissin in unserer Gemeinde kommen. Und treu in allem, vertrauenswürdig, ja. Seelsorgliches Geheim halten können, das ist so wichtig. So wichtig. Und hier könnt ihr euch selbst mal, liebe Frauen, gucken. Ja? Wo ihr hier seid. Das ist für die Frauen auch immer ganz einfach. Aber das muss ich ehrlich sagen, das hängt oft am Mann. Ich sage immer so, wenn ein Mann Jesus ähnlich lebt, macht er es der Frau super leicht, sich ihm unterzuordnen. Aber wenn ein Mann seine Frau behandelt wie Dreck, da muss er sich nicht wundern, dass die Frau irgendwann abschaltet. Wir müssen respektvoll miteinander umgehen. Ich kann das zum Beispiel nicht verstehen, dass manche Männer schweigen, wenn die Kinder saufrech sind zu der Mutter. Solange ich lebe und wenn ich 199 Jahre alt werden sollte, wenn meine Kinder frech werden sollten gegenüber meiner Frau, dann klatsche ich sie ab. Das sage ich euch so, wie das ist. Nein, das meine ich todernst. Das werde ich nicht zulassen. Das werde ich, solange ich lebe, nicht zulassen. Diesen Respekt dürfen wir nicht verlieren. Und das müssen wir vorleben. Wenn du willst, dass deine Kinder eine vernünftige Ehe führen, musst du es vorleben. Du musst es vorleben. Keiner von uns ist perfekt, aber wir sollen uns Mühe geben, Jesus ähnlich zu werden. Und das dürfen wir nicht zulassen, wenn solche Dinge passieren. Und hier ist das Letzte. Generell sollen alle Christen dienen, und zwar zuerst Gott und dann den Menschen. Und diese Reihenfolge ist so wichtig. Josua Kapitel 24, 15. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft. Und 1. Samuel Kapitel 12, 24, nur fürchtet den Herrn und dient ihm treu von ganzem Herzen, denn seht doch, wie große Dinge er an euch getan hat. Wisst ihr, das ist das Geheimnis, dass du dich jeden Tag in der Nähe des Heilands aufbewahrst. Wenn du an der Quelle angeschlossen bist, hast du immer etwas. Und da musst du drauf achten, auch du, lieber Alamo. Und auch der Gino als Ältester und ich als Ältester und du auch als Christ. Wir müssen uns nicht wundern, dass wir ausbrennen, wenn wir nur noch unterwegs sind, aber keine Zeit mehr haben, dass Gott uns dient. Dass wir auf den Knien vor ihm ruhen, mit der Bibel in der Hand und sagen, Herr, offenbare mir dein Wort, rede zu mir. Heiland, ich brauche Mut, ich brauche Hoffnung, ich brauche Stärke, ich brauche Wegweisung, ich brauche Orientierung in mein Leben. Und wenn du dann selbst beschenkt wurdest, dann ist der Akku aufgeladen. Dann kannst du wieder geben. Aber du kannst nicht nur immer geben und nichts nehmen. Und der Teufel ist schlau, das sage ich euch. Das hat er mit mir schon so oft geschafft. Ja, jetzt hast du keine Zeit, der ruft dich doch an. Du musst doch jetzt so schnell reden. Ja, stimmt, ich wollte eigentlich eben beten, dann mache ich das. Dann bist du damit fertig, kommt das nächste Problem. Ich bin da, muss ich zu meiner Schande sagen, oft reingefallen. Und das Letzte, Kolosser Kapitel 3, 23, 24, das ist jetzt wichtig. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und wisst, dass ihr von dem Herrn empfangen werdet, die Vergeltung des Erbes, den ihr dient, dem Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, wenn wir unseren Dienst tun, um Menschen zu gefallen, werden wir ganz schnell scheitern. weil der Mensch sehr undankbar ist, sehr launisch. Du hilfst einem Menschen 100-mal, hilfst ihn einmal nicht, gibt er dir einen Dritt. Und deswegen, wisst ihr, manche fragen mich manchmal, Christian, wie hältst du das so lange aus? Ist ja nicht so einfach, unter Menschen so lange zu dienen. Ich muss natürlich auch fairerweise die Gegenfrage stellen, wie lange halten die Leute das mit mir aus? Das ist ja auch wichtig. Bin ja auch nicht leicht. Aber ich habe vielleicht ein Geheimnis, das ist kein Geheimnis, kann ich dir sagen. Ich habe mir abgewöhnt, Dienste zu machen, um Menschen zu gefallen. Das habe ich oft auch getan, bin ich ehrlich zu euch. Und wenn sich da jemand freispricht, dann lügt er. Manches Mal habe ich etwas getan, um selbst groß rauszukommen. Ich bin irgendwo hingefahren, nur dass es heißt, ach, jetzt war er auch da, obwohl ich tot war. Das mache ich nicht mehr. Ob Menschen sagen, ja, der ist nicht da gewesen. Leute, denkt von mir, was ihr wollt. Ich kann nicht überall sein, aber ich möchte das, was ich tue, für den Herrn tun. Das möge der Herr dir schenken, lieber Alamo, und uns allen. Und ich sage jetzt zu dieser Predigt erstmal Amen.